Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Vor gut einem Jahr ist der chinesisch kontrollierte E-Commerce-Riese Temu in Deutschland an den Start gegangen und hat mit seinem kostengünstigen Direct-to-Consumer-Ansatz, also dem D2C, und extrem günstigen Produkten den Markt in Aufruhr versetzt. Und die enormen Luftfrachtmengen beflügelten auch bei dem einen oder anderen Logistikdienstleister die Hoffnung auf ein ordentliches Neugeschäft. Doch wie hat sich das Temu-Geschäft konkret entwickelt? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die Prognose der norwegischen Klassifizierungsgesellschaft DNV zur Preisentwicklung im Containertransport, über das Ende des Hala-Krimis und das große Aufatmen bei der Mitteldeutschen Flughafen AG. Mein Name ist Sven Benühr.
Und ich bin Lennart Albrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der Deutschen Verkehrszeitung.
Ja, schön, dass du heute mit dabei bist, Lennart. Freue ich mich sehr. Wir werden ein paar tolle Themen heute ja haben.
Ne? Ja, gerne, Sven. Diese Woche hat ja eine Reihe von Wendungen mit sich gebracht. Einige, wie bei Temu, kamen eher unerwartet und andere, ja, waren absehbar, wie zum Beispiel die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen.
Oh ja.
Da müssen nun die politischen Verantwortlichen die Scherben so ein bisschen zusammenkehren und irgendwie einen Weg finden, eine Regierung zu bilden. Das könnte schwierig werden, denn mit der AfD, so dem Überflieger dieser Wahl, will ja keiner so richtig Gespräche führen.
Ja, das ist wohl richtig so. Apropos Überflieger ist ein schönes Stichwort. Als solche bezeichnet unser Kollege Oliver Link, um jetzt mal auf die Fachthemen zu kommen, die chinesischen E-Commerce-Plattformen Temu und Shein und über deren Geschäftsmodelle und die sagenhaften Wachstumsraten haben wir ja im Frühjahr an dieser Stelle bereits gesprochen. Doch wie es scheint, hat zumindest Temu einen Dämpfer bekommen.
Ja, ganz genau, Sven. Noch im Mai hat sich Li Shen, der Chairman und Co-CEO des Temu-Mutterkonzerns, der PDD-Holding, mit sehr beeindruckenden Zahlen für das erste Quartal gemeldet. Die Marktkapitalisierung von PDD lag damals bei fast 220 Milliarden US-Dollar.
Das ist viel.
Ja, und der Umsatz von Temu hatte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal mit satten 12 Milliarden Dollar deutlich mehr als verdoppelt. Und auch das EBIT-Wachstum markierte einen gewaltigen Ausreißer nach oben und lag bei 275%. Ja, also kein Wunder, dass der Li Shen vor Selbstbewusstsein nur so strotzte.
Ja, aber davon war 3 Monate später allerdings dann nicht mehr so viel zu spüren. Denn ist klar, natürlich wachsen PDD und Temu weiter, aber das Ganze läuft schon spürbar langsamer. Und die Börse, die hat's natürlich auch gleich quittiert. Der Kurs der PDD-Aktie stürzte um 30% ab. Also, um sich das mal begreiflich zu machen, der Unternehmenswert, der sank im August um 55 Milliarden.
Wahnsinn. Und die Talfahrt setzt sich fort. Experten sehen da tatsächlich eine Ursache. Welche das ist, darüber unterhalten wir beiden uns gleich nach einer kurzen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, und da sind wir wieder und es geht immer noch um das Direct-to-Consumer-Modell, abgekürzt D2C, mit dem Temu und auch Shein die Kosten entlang der Lieferkette enorm gedrückt haben. Das Prinzip, das ist ja gar nicht so schwer zu durchschauen. Die Plattformen stellen eine direkte Verbindung zwischen den Produzenten und den Käufern her und schließen damit die Zwischenhändler aus. Naja, und weil es gleichzeitig auch keine großen Lagerbestände mehr gibt, fallen auch die Kosten für die Lagerhaltung ziemlich gering aus. Das Ganze ist also schon eine ziemlich gut durchdachte Sache.
Aber so neu ist der Ansatz gar nicht, wie uns die Chinesen das glaubhaft machen wollen. denn schon der bekannte US-Sportartikelhersteller Nike hat das 2017 ausprobiert. Auch Walmart ist 2019 auf den Zug aufgesprungen. Und in Deutschland haben Miele und Adidas diesen Vertriebsansatz ausprobiert. Aber alle eher mit bescheidenem Erfolg. Mhm. Mittlerweile haben Nike, Adidas und auch Walmart sich von diesem D2C-Modell wieder verabschiedet.
Aber mit diesen Unternehmen wollen sich die chinesischen Plattformen ja auch gar nicht messen. Die zielen ja eher auf Amazon. Man könnte sagen, sie haben mit extrem günstigen Produkten, die mit ein Jahr Verzögerung geliefert werden, einen Gegenpol zum Amazon-Prinzip etabliert. Denn das beruht ja darauf, Kundenwünsche so schnell wie möglich zu befriedigen und dabei ordentliche Margen einzufahren.
Und die Amazon-Strategen haben jetzt entschieden, ebenfalls so ein D2C-Discount an den...
Ach, die schlagen zurück, ja.
Ja, Discount-Angebot an den Markt zu bringen und wollen jetzt das Geschäftsmodell der Chinesen ein bisschen kopieren, so wie es vorher häufig andersrum war. Mhm. In 9 bis 11 Tagen sollen die Kunden mit super günstigen, man kann sagen, ja wirklich Billigware aus China beliefert werden. Und da dürfte der Wettbewerb dann nur noch auf die Frage hinauslaufen, welche Plattformen am Ende die besseren Algorithmen haben, um ja die Kundenwünsche wirklich hervorsagen zu können.
Ja, das dürfte wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Wir bleiben da natürlich dran. Ich glaube, das Thema, das wird uns tatsächlich noch in den nächsten Monaten, vielleicht sogar auch Jahren, ordentlich begleiten. Ja, und an dieser Stelle kann ich übrigens unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur eines empfehlen noch. Die große aktuelle Analyse von Oliver Link, die steht natürlich auf dvz.de und ich kann nur empfehlen, die zu lesen. Den Link dazu habe ich in die Shownotes gestellt, also einfach mal unten gucken und dann draufklicken. Und damit können wir uns dann einem neuen Thema zuwenden, und zwar aus dem Bereich Seeschifffahrt. Die norwegische Klassifizierungsgesellschaft DNV hat nämlich ihren jüngsten DNV Maritime Forecast veröffentlicht. Und was die Experten langfristig so prognostizieren, ist alles andere als ermutigend. So wird sich die Dekarbonisierung der maritimen Lieferketten in den kommenden 2,5 Jahrzehnten so auf die Frachtraten auswirken, dass die gehörig in die Höhe gehen. Ist
es,
doch so.
Es soll teurer werden. Das kann man so festhalten unterm Strich. Für den Betrieb von Massengutfrachtern rechnen die Autoren des Reports ungefähr mit Mehrkosten so zwischen 69% und 75%. Mhm. Bei den Tankern soll es bis 2050 so um 70% bis 86% teurer werden. Ja, aber die Spitze markieren die Containerschiffe, die wir ja auch in unserer Berichterstattung am meisten behandeln.
Ja, klar, natürlich.
Bei denen sollen die Kosten im Mittelwert doppelt so hoch werden.
Ui, also das wird dann richtig teuer für die Verlader. Ich meine, ist ja jetzt schon mit den Raten auch nicht gerade so ein Zuckerlecken. Aber natürlich ist das eine sehr langfristig angelegte Prognose. Und wir wissen natürlich auch, dass ja solche Prognosen sind alles andere als genau. In so einem Zeitraum, da kann nämlich so viel passieren. Und die Parameter können sich auch grundlegend ändern. Aber natürlich wissen das auch die Autoren und haben deshalb eingeräumt, dass die Entwicklung der Mehrkosten stark von der Verfügbarkeit umweltschonender Treibstoffe, von den CO2-Preisen natürlich und der Entwicklung neuer Technologien abhängt.
Neue Technologien ist da ein entscheidendes Stichwort. Ja. DNV empfiehlt nämlich, neue Technologien bestmöglich zu nutzen, um die Schiffseffizienz der bisherigen Flotte voll auszunutzen. Mhm. Denn so lässt sich schon heute massiv Treibstoff einsparen. Zwischen 4% und 16% im besten Fall, haben sie ausgerechnet. Mhm. 16%, das wäre schon eine ganz schön hohe Hausnummer, denn das würde jährlich 40 Millionen Tonnen Treibstoff bedeuten, den sie einsparen könnten. Und das entspricht ungefähr so viel, als würden die größten 2.500 Schiffe mit klimaneutralem Treibstoff versorgt.
Oha. Und man muss das natürlich auch noch mal ein bisschen umrechnen. Denn wenn ich das richtig umrechne, dann haben wir könnte man damit 120 Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen. Aber das hat natürlich seinen Preis. Und die Kostensteigerungen, die werden wohl irgendwo bei den Verbrauchern ankommen werden, die werden dorthin durchgereicht.
So war es die Prognose vom DNV,
das ist die Prognose, ne? Ja. Aber wie gesagt, es ist halt eine Langfristprognose und in der Zwischenzeit kann sich noch einiges tun. So wie zum Beispiel, um mal auf ein ganz anderes Thema zu kommen, bei der Mitteldeutschen Flughafen AG. Das ist eine ziemlich scharfe Kurve, ich hoffe, du erlaubst mir das. Aber über den Streit zwischen der MFAG und deren Hauptkunden DHL, da haben wir im Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen. Da ging es dann um Landeentgelte und Zuschläge und vor allem darum, dass diese angepasst werden mussten, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. Und das Gerangel zwischen den beiden Geschäftspartnern war wirklich heftig. Doch schließlich hat die MFAG mit der Drohung, den Betrieb einzustellen, hochgepokert und sich durchgesetzt.
Und damit haben sie die Basis geschaffen für einen neuen Kreditvertrag, auf den die Flughafenbetreiberin der Airports Leipzig-Halle, also dem großen Frachtdrehkreuz und auch Dresden, dringend angewiesen war. Jetzt haben nämlich die beiden großen Gesellschafter, die Bundesländer Sachsen und Sachsen-Anhalt, 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, mit denen die Finanzlücke von etwa 145 Millionen Euro zum großen Teil gestopft werden konnte. Das war dringend nötig.
Ja, das ist in der Tat ein echter Befreiungsschlag. Denn mit den neuen Krediten ist der Finanzierungsbedarf bis Ende 2026 gesichert, also 2,5 Jahre etwa. Das verschafft dem Management der MFAG den zeitlichen Spielraum, um die dringende Restrukturierung des Unternehmens voranzutreiben. Immerhin, die ersten 10 Millionen an Einsprung hat das im Januar 2024 initiierte Programm Zukunft 30 ja schon gebracht.
Ja, an dem Beispiel MFAG, finde ich, sieht man auch sehr gut, wie schnell ein eigentlich solides Unternehmen in eine Schieflage geraten kann. Das ist nämlich eingetreten, nachdem der schon sicher geglaubte Deal mit dem Frachtflieger-Unternehmen Amazon Air ziemlich genau vor einem Jahr ganz überraschend geplatzt ist.
Ja, richtig. Das hat sich dann auch unmittelbar auf die Verhandlungen in Sachen Neukredit niedergeschlagen. Denn schließlich basierten die Konditionen ja auch darauf, dass eben ein neuer, dauerhafter Geschäftspartner mit einsteigt. Und als das nicht geschah, musste der Kreditvertrag neu bewertet werden. Und das hat sich über Monate hingezogen.
Naja, aber jetzt ist es ja nochmal gut gegangen.
Ja,
das ist auch ein Stichwort für meine scharfe Kurve. Ob nun im Hamburger Hafen alles gut gehen wird, ist einer der Fragen, die wir heute ebenfalls ein bisschen besprechen wollen. Immerhin ist der Deal zwischen dem Hamburger Senat und ja der Schweizer Reederei MSC seit Mittwochabend unter Dach und Fach. Und sehr absehbar gehört die HALA dann zu 49,9% der Schweizer Reederei. An dieser Entscheidung in der hamburgischen Bürgerschaft haben auch die jüngsten Demonstrationen und Protestaufrufe nichts mehr ändern können, denn mit der sehr komfortablen Zweidrittelmehrheit hat die rot-grüne Koalition nun endgültig den Schlussstrich unter dem auch seit einem Jahr laufenden Verkaufskrimi gezogen. Das wurde ja wirklich begleitet von Protesten und stundenlangen Fachdiskussionen darum.
Ja, also das konnte man ja praktisch fast wöchentlich bei uns lesen in der DVZ. Gut, jetzt ist natürlich dieser Verkauf beschlossene Sache, alles gut auf Unternehmensebene, aber das bedeutet ja nicht, dass sich die Gemüter beruhigen werden. Ganz im Gegenteil, die HALA ist ja schon seit 3 Jahren dabei, die Konzernstrukturen im Rahmen des Effizienzprogramms CTX umzubauen und das stößt bei der Belegschaft nicht auf Gegenliebe. Ein Kernelement von CTX ist es, die Arbeit flexibler zu gestalten. Und das heißt, statt dass die Beschäftigten nur an einem der Terminals arbeiten, die sind ja im Moment so als Tochtergesellschaften dann aufgestellt, sollen sie künftig auch an den anderen Terminals eingesetzt werden können, wenn es das Aufkommen erforderlich macht. Das heißt, auf der einen Seite ist weniger zu tun, auf der anderen Seite ist mehr zu tun, also schicken wir ein paar Leute rüber. So soll das dann aussehen.
Ganz genau. Und dass Verhandlungen um Tarifverträge dazu waren Auslöser jetzt für die jüngsten Streiks in Hamburg. Denn die Arbeitnehmer befürchten, ja, dass Stellen abgebaut werden könnten und möglicherweise die Arbeitslast steigen wird. Teile der Befürchtungen sind sicher nicht von der Hand zu weisen. Immerhin hat CTX zum Ziel, wie es solche Programme haben, am Ende Kosten einzusparen. In einer Präsentation von Beginn dieses Projekts war von jährlichen Einsparungen von 120 Millionen Euro die Rede. Die müssen ja irgendwo herkommen.
Ja, das ist aber auch ein ganz schön hohes Ziel. Und um das zu erreichen, investiert die Hala jetzt auch massiv in autonom fahrende Container-Transportfahrzeuge am Burchardkai. Unter dem Strich sollen für die Modernisierung der dortigen Anlagen in den nächsten 4 Jahren gut 300 Millionen Euro fließen. Das hat ja die Hala-Chefin Angela Titzrath so verkündet.
Ja, und durch den Konzernumbau, was du eben erwähnt hast, dürften sicher Doppelstrukturen abgebaut werden. Im Moment sind die alle in eigenen Gesellschaften organisiert. Da ist sicher ein bisschen Potenzial. Gleichzeitig wird die Leistungsfähigkeit der Umschlagsanlagen durch die Automatisierung massiv erhöht. Das sind schon mal Aussichten, die dem künftigen großen Miteigentümer MSC sicher gefallen dürfen. Denn da geht es am Ende darum, dass da Profite stehen, ne?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist halt das Geschäftsleben. Aber lass uns mal an dieser Stelle den Hamburger Hafen wieder verlassen und wir kehren zu einem unserer Lieblingsthemen zurück, nämlich zur Bahn. Und dort ist auch eine Ära zu Ende gegangen, denn der Klaus Weselski, der streitbare und einflussreiche Chef der Lokführergewerkschaft GDL, der tritt ja nun nach 16 Jahren von der großen Bühne ab oder ich will es mal so sagen, zumindest er tanzt auch nicht mehr in der ersten Reihe.
Vielleicht mischt er hinter den Kulissen noch mit.
Das wäre wahrscheinlich so. Keine Ahnung, er ist ein Vollblutgewerkschafter. Ich glaube, das fällt einem dann auch nicht so ganz leicht. Auf jeden Fall auf der Generalversammlung haben die GDL-Mitglieder in dieser Woche einen neuen Vorsitzenden gewählt. Das ist der Mario Reis. Und der fungiert bereits seit 2 Jahren als Weselskis Stellvertreter, also einer der Stellvertreter, und dürfte damit bestens auf seine neue Aufgabe vorbereitet sein.
Ja, ich bin gespannt, ob er auch verbal in die Fußstapfen von seinem Vorgänger treten wird. Mal sehen. Weselski ist ja sehr regelmäßig hart mit dem Management der Deutschen Bahn ins Gericht gegangen und hat dabei nun wahrlich kein Blatt vor den Mund genommen. Regelmäßig hat er irgendwie das plakativ und mitunter ziemlich populistische Bild der Nieten in Nadelstreifen bemüht oder sprach vom abgehobenen Managern im Bahntower oder ganz schlicht von Vollpfosten. Und ja, wir haben mal nachgerechnet, finde ich sehr interessant. Insgesamt haben die Gewerkschafter unter Weselskis Führung ungefähr 500 Tage gestreikt, also 1,5 Jahre.
Das ist ganz schön heftig. Und auch der Ton, in dem Weselski die Auseinandersetzung geführt hat, der war schon echt deftig. Aber ich glaube, er wird weniger als markanter Sprücheklopfer in der Erinnerung bleiben, sondern als derjenige, der sich nicht scheute, die Bahn komplett lahmzulegen mit allen möglichen Folgen. Ob Reis, der ja genau wie sein Vorgänger aus Sachsen stammt, eine ähnliche Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit an den Tag legen wird? Was meinst du?
Na, gute Frage. Zumindest die Gewerkschaftsmitglieder dürften das hoffen. Die Gegenseite würde sich wohl eher einen moderater eingestellteren Gewerkschaftsboss wünschen.
Auf jeden Fall.
Und sei es nur, um den Ton in den Verhandlungen zu mäßigen. Wie dem auch sei. Also Weselski wird sicher mit seiner sehr krassen Rhetorik irgendwie der Branche fehlen. Ich bin gespannt, was danach kommt.
Ja, das bin ich auch. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann schon auch am Ende unserer heutigen Folge des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast, falls Sie es nicht schon getan haben, auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Freuen wir uns drüber. Fragen und Anregungen oder auch Kommentare können Sie uns natürlich direkt schicken an redaktion@dvz.de. Ja, dann kann ich Ihnen an dieser Stelle nur noch ein schönes Wochenende wünschen. Hören Sie gern nächste Woche am Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Sven Lühr
und Lennart Albrecht.